Einen späten guten Morgen auch von mir. Ich freue mich sehr, an diesem Gespräch teilnehmen zu können, viele bekannte Gesichter zu sehen und viele neue spannende Gedanken auch im Anschluss an ein kirchliches Großereignis zu knüpfen. Es waren zwei Themen, und wir haben das jetzt schon mehrfach gehört in diesen letzten zwei Tagen. Es waren zwei Themen, mit denen sich die Amazonas-Synode beschäftigt hat. Und beide Themen, das ist wirklich die zentrale Einsicht, diese beiden Themen hängen untrennbar miteinander zusammen und beide Themen haben jeweils eine lokale und eine globale Dimension, die aufs Engste vernetzt sind. Alles hängt mit allem zusammen, wie es Laudato Si formuliert ist und wie es Franziskus in Laudato Si formuliert hatte. Also zum einen ging es um die Umwelt- und Klimakrise, die global zu spüren ist, ihre Ursachen vor allem im reichen Norden und Westen findet, ihre Auswirkungen aber gerade in den Randgebieten zu spüren sind, ganz besonders eben in Amazonien. Hier wird deutlich, wie sehr die Klimakrise in kapitalistische, carbon- und extraktbasierte Wirtschaftsweisen verstrickt ist und wie sehr die Frage nach ökologischer und sozialer Gerechtigkeit zusammenhören, genauso wie es Sebastian Bittel hier auch schon ausgefaltet hat. Amazoniens 33 Millionen Menschen sind auf vielfältigste Weise bedroht, ihre Lebensgrundlagen und ihre Rechte beraubt. Rücksichtslose Ausbeutung ist im Begriff, den Urwald unwiederbringlich zu zerstören und den Indigenen ihr Haus, ihre Küche, ihren Markt, ihre Apotheke und ihr Leben zu nehmen, wie es ein Sprecher vor der Synode formuliert hatte. In den Städten wie im Regenwald geht es um Unterdrückung, Kolonialismus, Migration, Menschenhandel, Drogen, extreme Gewalt. Und hier sieht sich eben auch gerade die Kirche vor massive Herausforderungen gestellt, wie sie ihrer Aufgabe gerecht werden kann, das Evangelium Wirklichkeit werden zu lassen. Die gegenwärtig praktizierten Strukturen, das war die Diagnose vor und auch auf der Synode, diese gegenwärtig praktizierten Strukturen greifen nicht. Die Kirche braucht neue Wege, um den Menschen in Amazonien so beizustehen, wie sie es verdienen. Und sie muss ihrem Auftrag, die Schöpfung zu schützen, neu stellen. Sie braucht eine ökologische Umkehr. Die zwei großen inhaltlichen Linien der Synode, die ökologisch-soziale und die kirchliche Linie, greifen damit ineinander. Alles hängt mit allem zusammen. Evangelisierung und kirchliche Reform stehen einander nicht diametral gegenüber. Vielmehr macht eine Veränderung von kirchlichen Strukturen und Praktiken Evangelisierung erst möglich. Das Schlussdokument der Synode greift diese Verschränkungen auf und übersetzt sie in einen Aufruf zu einer fünffachen Bekehrung, mit denen neue Wege in Ökologie und Pastoral beschritten werden sollen, um Überleben und gutes Leben für alle zu ermöglichen. Wenn alles mit allem zusammenhängt, sind wir mit großer Komplexität konfrontiert und können keine einfachen Lösungen erwarten. Wenn Probleme hochkomplex sind, bedeutet das, dass es unterschiedliche Sichtweisen und keine endgültigen Lösungswege gibt. Kurzum, wenn Probleme komplex sind, sind Differenzen, Meinungsverschiedenheiten und Konflikte vorprogrammiert. Auch im Vorfeld und in der Kommentierung der Synode sind solche Auseinandersetzungen greifbar geworden. Rund um die Synode hat der Konflikt, der sich um das Pontifikat von Franziskus, um seinen Führungsstil und seine Visionen für Kirche und Welt entzündet, dieser Konflikt hat wieder einmal neue Fahrt aufgenommen. Von konservativen, traditionellen Kreisen werden immer wieder der Vorwurf der Häresie in den Raum gestellt und das Schreckgespenst eines Schismas wird an die Wand gemalt, an einigen Orten der Weltkirche. Sie verteidigen, diese Kreise verteidigen und argumentieren damit innerhalb eines Kirchenbildes, das von einer vorgegebenen, unveränderlichen Tradition ausgeht und in dem Einheit und Stabilität vorausgesetzt und durch eine hierarchische Kirchenverfassung abgesichert werden. Diese Kreise führen den Konflikt um die Kirche innerhalb eines Kirchenbildes, in dem Konflikten keine Legitimität und schon gar keine produktive theologische Rolle zugesprochen wird. Franziskus geht es aber nun genau darum, dieses Bild der Kirche zu verändern. Und Synodalität ist dabei das entscheidende Stichwort und die entscheidende Praxis. Franziskus arbeitet daran, die Kirche von einer episkopal-hierarchischen hin zu einer synodalen Gemeinschaft wieder neu zu entwerfen. Wir haben schon einige Stichworte und auch ausgezogene Linien heute gehört, wie das funktionieren könnte. Es geht bei der Synodalität um eine Erweiterung der Partizipation in Entscheidungsfindungsprozessen, die nicht mehr entlang klerikaler Linien gezogen werden. Einheit und Konsens in der Kirche werden dabei nicht als vorgegeben vorausgesetzt, sondern als Zielvorstellung in einem dialogischen Prozess des wechselseitigen, geduldigen und wohlwollenden Zuhörens anvisiert. Mit Synodalität wird Raum für Differenzen und Konflikte innerhalb des Verständnisses von Kirche geschaffen. Meine Aufgabe heute ist es ja, die Amazonas-Synode in einen weiteren, und ich möchte das in einen weiteren theologischen und weiteren ekklesiologischen Rahmen reflektieren und verorten. Und ich möchte das tun, indem ich noch einmal näher über die theologische Rolle von Konflikten in der Kirche nachdenke. Es geht mir dabei darum, die Vielstimmigkeit und Pluralität der Kirche theologisch in den Vordergrund zu rücken, aber eben gerade nicht so, dass diese Pluralität in ein vorgeordnetes Ideal von Einheit in harmonisierender Weise unterworfen wird. Stattdessen möchte ich über widerständige Differenzen nachdenken und überlegen, welche theologische Rolle Konflikte spielen können, die sich eben nicht befrieden lassen. Gerade, und das ist mein Argument, wenn wir genau diesen Konflikten theologisch nachdenken können, können wir vielleicht der Komplexität der Problemlagen, mit denen wir im Amazon konfrontiert sind, gerecht werden. Ich werde das im Rahmen eines Entwurfs von politischer Philosophie tun, den Jacques Rancière vorgelegt hat und der uns, das möchte ich zeigen, noch einmal nuancierter mit zentralen Begriffen in diesem Zusammenhang umgehen lässt. Zentrale Begriffe eben wie Partizipation, wie Konsens und Dissens. Rancière wurde 1940 in Algier geboren. Er ist ein zeitgenössischer französischer Philosoph, der seine Laufbahn an der Université Paris-8 als Assistent von Michel Foucault begann. Und er ist vor allem für seine Arbeiten zu politischer Philosophie und zur Ästhetik bekannt. Für Rancière greifen Politik und Ästhetik in der Welt, in der Schaffung, in der Konstitution der Welt einer Gemeinschaft ineinander. Gemeinschaften, sagt Rancière, konstituieren ihre politische und ihre soziale Ordnung durch eine, was er die Aufteilung des Sinnlichen nennt. Damit bezeichnet er die Unterscheidungsprozesse, mit denen eine Gemeinschaft festlegt, was für sie sichtbar ist, was für sie sagbar ist, was für diese Gemeinschaft sinnvoll ist, was diese Gemeinschaft überhaupt wahrnehmen kann. Und mit dem, auf dieser Grundlage, was in dieser Gemeinschaft sagbar, sichtbar und sinnvoll ist, werden dann die Muster von Teilhabe in dieser Gemeinschaft verteilt. Aufteilung ist damit in einem doppelten Sinn zu verstehen. Aufteilung ist auf der einen Seite das, was teilnehmen lässt, auf der anderen Seite das, was trennt und ausschließt. Deshalb ist es eben der zentrale Punkt von Rancière, dass es in jeder Gemeinschaft jene gibt, die keinen Anteil und keine Teilhabe am Arrangement des Sichtbaren und Sinnvollen in dieser Gemeinschaft haben. Sichtbarkeit und Teilhabe innerhalb einer Gemeinschaft beruht auf dem Ausschluss jener, die ausgeschlossen sind. Und diesen Anteil der Ausgeschlossenen, also denen, die nichts zählen und die, die nicht dazu gerechnet werden, die unsichtbar bleiben und deshalb nichts zu sagen haben, diesen Teil bezeichnet Rancière als den Teil der Anteillosen. Und er argumentiert weiterhin, dass es zwei Arten gibt, wie diese Aufteilung des Sinnlichen vollzogen werden kann und wie die, die zu einer Gemeinschaft gehören, gezählt werden können. Die erste Art, sagt er, zählt nur die tatsächlichen Teile, die die Gemeinschaft konstituieren. Diese Art des Zählens erkennt nur die Gruppen an, die wirklich Anteil haben. Diese Art des Zählens spiegelt damit die Welt so wider, wie sie in unserem spezifischen gesellschaftlichen Arrangement von Sichtbarkeit für uns Sinn macht. Und diese Art des Zählens nennt Rancière die Ordnung des Konsens. Die zweite Art des Zählens und die zweite Art, wie eben die Teile einer Gemeinschaft gezählt werden können, nennt er Dissens. Sie benennt zusätzlich zu dem, was wir einfach so sehen, was wir einfach als gegeben wahrnehmen, benennt zusätzlich jenen Teil der Anteillosen, der nicht sichtbar ist und kein Anteil am Arrangement der Wirklichkeit hat. Diese Art des Zählens führt eine grundsätzlich andere Wirklichkeitswahrnehmung ein. Denn während die Ordnung des Konsens eine totalitäre Ordnung ist, die all jene und nur jene zählt, nur jene Parteien zählt, die Anteil an der Gemeinschaft haben, das ist die Ordnung des Konsens. Die Ordnung des Dissenses dagegen lässt eine Leerstelle frei für die, die von Anteilhabe ausgeschlossen sind. Diese Zählart des Dissens greift damit störend in die Totalität der etablierten Ordnung einer Gemeinschaft ein. Dissens, und das ist hier entscheidend, der Dissens ergänzt die Ordnung der Sichtbarkeit nicht einfach um einen neuen Teil der Anteillosen, sondern er führt eine andere Aufteilung des Sensiblen, eine andere Aufteilung dessen, was Sinn macht in dieser Gemeinschaft, ins Treffen, die die normale Ordnung des Konsens unterbricht und ihre Aufteilung des Sichtbaren und Unsichtbaren, des Hörbaren und Nichthörbaren in Frage stellt. Also nicht einfach eine Ergänzung um den Teil, der fehlt, sondern sagen, hallo, da fehlt etwas, hier stimmt etwas nicht. Diese totalitäre Ordnung des Konsenses ist nie vollzählig. Für Rancière ist Dissens damit nicht einfach eine Konfrontation von unterschiedlichen Interessen oder Meinungen, die durch Verhandlung zu lösen wäre. Für ihn wäre so eine Konfrontation genau die Logik des Konsenses, der Konsens, der nur das sieht, was es gibt. Konsens zielt damit auf die Beilegung eines Interessenkonfliktes in einer Gruppe ab, die schon teilt, die schon eine gemeinsame Aufteilung des Sensiblen teilt und die eigentlich auch kein Interesse hat, diese Aufteilung zu verändern und deshalb den Teil der Anteillosen tendenziell weiter ausblendet. Dissens macht dagegen den Teil der Anteillosen als Leerstelle sichtbar und setzt damit schon eine Stufe früher an. Es ist eine Auseinandersetzung darüber, was man sieht und was man darüber sagen kann und wer fähig ist, etwas zu sehen und wer qualifiziert ist, etwas darüber zu sagen. Rancière legt damit eine Theorie von Gemeinschaft vor, die uns über Ausschlussmechanismen sprachfähig macht und es zulässt, die Ausgeschlossenen als einen konstitutiven Teil einer Gemeinschaft mitzudenken, gerade als Ausgeschlossene. Und auf dieser Basis entwickelt er Definitionen von Konsens und Dissens, die sich vom Sprachgebrauch der katholischen Kirche unterscheiden. Hier in der Kirche gilt Konsens tatsächlich als ein Orientierungsprinzip, tatsächlich als eine Norm, an der wir ausrichten wollen, wie wir Kirche sein können. Als das Ideal, das vorgegeben ist und oder das zumindest im gegenseitigen wohlwollenden Zuhören anzustreben ist. Dissens dagegen hat als theologischer Begriff erst eine sehr kurze Karriere im Sprachgebrauch der katholischen Kirche. Er entstand in den 1960er Jahren im Zusammenhang mit den Diskussionen um die Enzyklika Humanae Vitae und den Einspruch, den US-amerikanische Theologen dagegen ins Feld gebracht haben. Im Zuge dieses Streits um Humanae Vitae wurde intensiv diskutiert, welche Rolle Dissens in der Kirche spielen kann. Von lehramtlicher Seite wurden einige Dokumente promulgiert, die versuchten, das Verhältnis von Lehramt und Theologie äußerst restriktiv zu regeln und die eben kaum Spielraum für eine Pluralität von theologischer Meinung zugelassen hat. Auf der anderen Seite wurde eine Reihe von theologischen Studien veröffentlicht, die aufzeigten, warum, wann und unter welchen Umständen Dissens durchaus legitim sein kann. Und der Sensus Fidei spielt hier eben eine eine zentrale Rolle in diesem Neuformulieren, wie Meinungen in der Kirche geformt werden können. Während beide Gruppen in diesem Streit, also sowohl die lehramtliche Seite, die Dissens von vornherein ausgeschlossen hat, als auch Theologen und Theologinnen, die versuchten, hier neue Spielräume zu öffnen, haben eben ganz unterschiedliche Positionen zur Verteilung von Repräsentations- und Deutungsmacht in der Kirche vertreten. Aber, und ich denke, das ist interessant zu beobachten, sie stimmen doch unausgesprochen in einer gemeinsamen Grundannahme überein. Beide dieser Konfliktgruppen gehen von Konsens als Normalfall aus und sie siedeln Dissens dann als Folge als ein außergewöhnliches Phänomen am Rande von Kirchlichkeit an. Ein Phänomen, dessen Legitimität dann entweder von vornherein auszuschließen ist oder vorsichtig abzuwägen ist, inwiefern man das vielleicht doch ganz vorsichtig in die Kirche integrieren kann, um gemeinsam zu mehr Wahrheit zu gelangen. Wie wir gesehen haben, setzt Rancière genau umgekehrt an. Für ihn ist Dissens konstitutiv für Gemeinschaftsbildung. Es ist der Beginn von Gemeinschaftsbildung. Dissens ist eine Verhandlung darüber, was in einer Gemeinschaft überhaupt wahrnehmbar ist und als sinnvoll gilt. Konsens dagegen, sagt Rancière, ist die Verteidigung und Verwaltung jener Aufteilung des Sinnmachenden und Sinnstiftenden, aus der eine Gemeinschaft entstanden ist. Es ist eine Aufteilung, die immer auch auf Ausschließungen beruht. Gerade weil Rancière hier Möglichkeiten eröffnet, über Ausschließungen zu reflektieren, können wir mit seiner politischen Gesellschaftstheorie noch einmal neu über Konsens, Dissens und Partizipation in der Kirche nachdenken. Zum einen fordert er uns dazu heraus, vorsichtig und vielleicht auch mit einer Portion von hermeneutischem Verdacht an Konsens- und Einheitsdiskurse in der Kirche heranzugehen. Gibt es vielleicht Situationen, in denen die Suche nach Konsens dazu führt, dass etablierte Autoritäts- und Machtstrukturen nicht erschüttert, sondern regeneriert werden? Wann und inwiefern lässt unsere Suche nach Konsens und Partizipation keine neue Aufteilung des Sensiblen, dessen, was es in einer Gemeinschaft als gültig gilt, sondern wann erschöpft sich diese Suche nach Konsens vielleicht in Verteilungskämpfen darum, um das, was in der Kirche schon sicht- und sagbar ist? Und ich werde zum Schluss kurz zur Diskussion stellen, inwiefern die Diskussion um die Viri Probati genau eben aus dieser Perspektive vielleicht noch einmal problematisch ist. Andererseits, also über diese Hermeneutik des Verdachts hinweg, erweist sich Dissens gerade so, wie Rancière ihn denkt, als theologisch höchst relevant. Denn auch bei Offenbarung und bei Offenbarung in ihrer kirchlichen Tradierung geht es um Konstellationen von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. Und zwar so, dass die theologische Tradition den gesellschaftlich Unsichtbaren eine signifikante Schlüsselrolle für das Sichtbarwerden Gottes zuschreibt. In Matthäus 25, das gestern schon sehr prominent angesprochen wurde, werden diese Konstellationen ganz prominent verhandelt. In Matthäus 25 geht es genau um die anonyme Christuspräsenz in jenen, die im blinden Fleck einer Gemeinschaft stehen, den Gefangenen, den Fremden, den Mittellosen. Und Matthäus 25 knüpft hier Gottes Erkenntnis an die Infragestellung von gesellschaftlichen Ausschließungsprozessen. Gott, es wird hier argumentiert, Gott kann dann wahrgenommen werden, wenn neu verhandelt wird, was man sieht und was man darüber sagen kann. Gott, so könnten wir im theologischen Anschluss an Rancière sagen, zeigt sich, wenn störend in die Totalität der etablierten Zusammenstellung einer Gemeinschaft eingegriffen wird. Gottes Präsenz ereignet sich dann, wenn sich Dissens im Sinne Rancières ereignet. Mit Rancière öffnen sich so spannende ekklesiologische Perspektiven, mit denen Dissens zu einem Prinzip von Ekklesiogenesis werden könnte. Mit Rancière würden wir nicht mehr von Idealen von Einheit und Konsens als Garanten von kirchlicher Tradition ausgehen, sondern wir könnten Konflikten eine echte theologische Funktion zuschreiben. Kirche als die Repräsentanz Christi und Kirche als die Verwirklichung von Evangelium ereignet sich dann, wenn den konstitutiven Brüchen, den konstitutiven Konflikten in unserer Gemeinschaft Platz eingeräumt wird. Und die Berichte aus der Synodenaula deuten an, dass sich während der Amazonas-Synode vielleicht genau das ereignen konnte. Etwa wenn die Vatikan-Journalistin Gudrun Seiler schreibt. So schreibt, also sie schreibt von Konflikten. Ihr Bericht ist dabei noch von einer Rhetorik der Harmonie geprägt, die typisch für Konsensdiskurse ist. Und dennoch spricht sie deutlich von der prekären Offenheit und der prekären Unabgeschlossenheit einer Kirche, die sich im Dissens konstituiert, die aus Dissens erwächst. In den Gesprächszirkeln, so schreibt sie, und ich zitiere sie, in den Gesprächszirkeln legte niemand fertigte Antworten auf den Tisch. Und selbst bei Meinungsverschiedenheiten zur Ämterfrage bleiben alle in einem fragenden, verständnisvollen und sogar witzigen Tonfall, von dem einige kirchliche Medien gerne etwas lernen dürfen. Häresie, Schisma, Abfall vom Glauben. Ich sehe, wie schon oft im Pontifikat Franziskus, einen Unterschied zwischen der Außenwahrnehmung der Amazonas-Synode und dem, wie sie innen klingt. Gudrun Seiler schreibt weiter, der Sound der Synode ist soft, nicht dissonant, ein vielstimmiges Miteinander. An keiner Stelle bisher habe ich Polemik oder gar Gehässigkeit wahrgenommen. Vorbehalte gegen manche Thesen, das schon, und auch nur schwach dosierter Applaus, einmal sogar einen Moment betretenen Schweigens in der Aula. Ich sehe den Freimut, die Franziskus von seinen Leuten dauernd einfordert, im Großen und Ganzen die Hoffnung auf neue Wege. Sie schließt, es ist ein Ringen, aber kein Versuch, andere über den Tisch zu ziehen. Dass das Schlussdokument schon geschrieben sei, kann nur jemand glauben, der nicht bei der Synode ist. Und das Zitat endet hier. Seiler macht hier inmitten und trotz aller Einmütigkeitsrhetorik doch sichtbar, dass innerhalb des vorgegebenen Verhaltenskodexes der Synode, der eben natürlich auf Konsenssuche ausgelegt ist, eine offene Verhandlung darüber stattgefunden hat, was zu sehen ist und wer etwas darüber zu sagen hat. Dissens im Sinne Rancières hat sich auf der Synode ereignet. Gleichzeitig wird in Seilers Bericht, der hier nur sehr zaghaft von Konflikten spricht, die fast unhörbar und leicht übersehbar innerhalb der etablierten Ordnung des Konsens aufbrechen. Hier wird eben eine weitere und sehr zentrale Charakteristik von Dissens greifbar. Dissens, sagt Rancière, ereignet sich immer dann, wenn die normale Ordnung des Konsens unterbrochen wird. Dissens kann daher die Ordnung des Konsensus nicht einfach ersetzen, sondern ist als kritisches Moment innerhalb der normalen Ordnung des Konsenses am Werk. Dissens ist für Rancière deshalb keine Dauerinstitution, sondern, wie er schreibt, eine zufällige, lokale, prekäre Aktivität, die immer kurz vor ihrem Verschwinden steht und folglich auch vor ihrem Wiederauftauchen. Dissens ereignet sich immer dann, wenn die Ausgeschlossenen einer Ordnung in ihr als Leerstelle sichtbar werden und zu einer Auseinandersetzung darüber führen, was man sieht und was man darüber sagen kann und wer fähig ist, etwas zu sehen und wer qualifiziert ist, etwas zu sagen. Ganz ähnlich wie Rancière zeigt auch Matthäus 25, dass diese Offenbarungen des Teil des Anteillosen alles andere als selbstverständlich ist. Auch in Matthäus 25 gibt es die, die in der konsensuellen Zählart des etablierten Regimes von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit bleiben und nur jene sehen, die tatsächlich Anteil an der Gemeinschaft haben. Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir nichts zu essen gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind nicht zu dir gekommen? Hier wurden eben die Ausgeschlossenen nicht in ihrer offenbarenden Qualität gesehen. Denen, die die Ausgeschlossenen nicht sehen und in ihnen den Herrn nicht erkennen, bleibt eine Wahrnehmung Christi verschlossen. Die Präsenz Gottes ist damit nicht ein für alle Mal gegeben, sondern sie hängt je neu an Verhandlungen darüber, was sichtbar ist und wer etwas darüber zu sagen hat. Die Repräsentanz Christi lässt sich damit nicht institutionalisieren, sondern verläuft quer zu etablierten Arrangements von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Kirche. Diese Flüchtigkeit und Nicht-Selbstverständlichkeit macht Dissens natürlich zu einem gefährlichen Prinzip für eine Kirche, die sich tatsächlich als ein Sakrament jener Gottespräsenz verstehen will, die sich in den Ausgeschlossenen ereignet und wie es Lumen Gentium I formuliert hat. Das Prinzip des Dissens fordert Kirche dazu heraus, zum Zeichen und Werkzeug eines Dissenses zu werden, eines Widerspruchs zu werden, der etablierte Regime von Sichtbarkeit und Unsichtbar stört. Kirche als Repräsentation von Gottes Gegenwart ereignet sich dort und dann, wenn Leerstellen für den Teil der Anteillosen in totalitären Arrangements von Teilhabe aufbricht. In ihrer Suche nach der anonymen Präsenz Christi in den blinden Flecken von gesellschaftlichen Arrangements verliert Kirche damit ihre Selbstverständlichkeit. Ihr Ort, sie ist nicht vorgegeben, sondern ihr Ort muss immer wieder neu bestimmt werden. Wenn wir Dissens als ein Kriterium von Kirche verwenden wollen, können wir Kirche und auch die Deutungsmacht und Repräsentationshoheit in der Kirche nicht mehr als ein vorgegebenes Gut betrachten, über das verfügt werden kann und um dessen mehr oder weniger gerechte Verteilung wir zu ringen haben. Stattdessen müssen wir Kirche mehr als ein Ereignis denken. Ich glaube, es knüpft auch sehr gut an die Netzwerktheorie hier an, die Sebastian Pittel vorgelegt hat. Wir müssen Kirche als ein Ereignis denken, das immer dann zur Repräsentanz der Gegenwart Gottes wird, wenn Konstellationen von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit hinterfragt werden. Mit diesem kritischen Prinzip von Dissens lässt sich natürlich keine stabile Institution bauen. Wie wir mit Rossier schon gesagt haben, Dissens ersetzt nicht die Institutionen des Konsens, sondern ist kritisch in ihnen am Werk. Wenn wir Dissens also zu einem kirchlichen Prinzip machen wollen, und ich hoffe, dass ich dafür gute theologische Gründe vorgelegt habe, dann wird es darum gehen, Praktiken der Achtsamkeit dafür zu entwickeln, auf welchen blinden Flecken die Verteilung des Sagbaren und Sinnvollen in der Kirche beruht. Konkret auf die Reformprozesse der Synode hingewünscht, geht es darum, kritisch zu fragen, ob diese Reformen, mit Rancière gesprochen, einer konsensuellen Logik folgen oder eben der Logik des Dissens. Geht es bei diesen Reformprozessen um eine Neuverteilung dessen, was ohnehin schon sichtbar und sagbar in der Kirche ist? Wird durch sie gegeben, die gegebene Ordnung der Dinge in der Kirche konsensuell reproduziert, gemeinsam mit den Aufschlüssen, auf denen sie beruhen? Oder ereignet sich mit den Reformen tatsächlich ein Dissens? Eine Verhandlung darüber, was überhaupt sichtbar, sagbar und sinnvoll in der Kirche ist. Mit dieser Fragestellung des Dissens und mit diesem Dissens als ein ekklesiologisches Prinzip lässt sich die Debatte um die Viri Probati vielleicht noch einmal aus einer kritischen Perspektive reflektieren. Mit der Institution der Viri Probati soll die sakramentale Versorgung der Gemeinden in Amazonien angesichts sehr niedriger Priesterzahlen besser gewährleistet werden können. In den Diskussionen darum wurde eine Zulassung dieser eigentlich nicht neuen Institution auch als ein Zeichen dafür interpretiert, dass Bewegung im starren Amtsverständnis der katholischen Kirche möglich ist. Die Viri Probati stehen damit für eine Reform, die neue Teilhabe an sakramentaler Repräsentationsmacht die Viri Probati stehen für eine Reform, die neue Teilhabemöglichkeiten in der Kirche ermöglichen soll. Doch ein genauerer Blick darauf, wem hier Teilhabe an sakramentaler Repräsentationsmacht zugesprochen werden soll, lässt uns vielleicht eine nuanciertere Position einnehmen. Wenn nur Männer zum Stand der bewährten Personen zugelassen werden, schreiben sich die patriarchalen Muster fort, mit denen Autorität in der Kirche verteilt wird. Und sie werden auch, diese patriarchalen Muster werden damit auch in den lokalen Gemeinschaften Amazoniens verfestigt. Neben diesem Differenzmerkmal Geschlecht birgt die Institution der Viri Probati noch einen weiteren Ausschlussmechanismus, mit dem sakramentale Repräsentation in der Weltkirche auf asymmetrische Weise verteilt werden kann. Wie Charles Collins schreibt, birgt die Institution der Viri Probati die Gefahr, koloniale Machtstrukturen in der Kirche zu reetablieren. Ich zitiere hin: Die Viri Probati empfangen die Weihe wie Priester, nehmen aber eine andere Rolle ein. Sie sind in der Leitung und Sakramentenspendung in ihrer eigenen Gemeinde zuständig, während die Priester als geistliche Begleiter mehrerer Viri Probati fungieren und der ganzen Diözese dienen würden. Collins prognostiziert das Resultat Asymmetrien in der Verteilung von Repräsentationsmacht in der Kirche von Amazonien, die entlang der Kategorie von Ethnizität oder Rasse gezogen werden. Die Viri Probati, und ich bin mir bewusst, dass Rasse auf Deutsch ganz, ganz massiv klingt, auf Englisch würde ich Race verwenden und damit an eine Diskussion schon anknüpfen können, die einen kritischen Begriff von Rasse hat und damit auch nochmal zugreifen kann, wie Rasse nicht nur einfach ein biologistisches Konzept ist, sondern dieses biologistische Konzept auch nochmal kritisch reflektieren kann. Das ist eine andere Diskussion, aber ich denke, wir brauchen ein Wort dafür, um überhaupt sichtbar zu machen, dass auch Kategorien von Ethnizität oder Rasse auch in der Kirche hier am Werk sind. Also Collins prognostiziert eben, dass hier Verteilung von Repräsentationsmacht in der Kirche von Amazonien verfestigt würden, die eben wirklich entlang dieser Kategorie von Rasse gezogen werden. Er sagt, die Viri Probati würden so in den meisten Fällen indigene Gemeinschaften repräsentieren, in einer Diözese, die von nicht-indigenen Bischof geleitet wird, den von nicht-indigenen Priestern assistiert wird. Damit wird eine problematische Differenz zwischen der zwei Klassen von Priestern etabliert werden, die eben genau an dieser Kategorie von Rasse gezogen wird. Mit dem Analyseinstrumentarium, das uns Rancière zur Verfügung stellt, lässt sich so zeigen, dass die Institution der Viri Probati Gefahr läuft, die etablierten Linien von Geschlecht, von Rasse und von Klerikalität nicht zu hinterfragen, also diese Kategorien, entlang derer sakramentale Repräsentationsmacht in der Kirche Amazoniens verteilt wird, würden so nicht hinterfragt werden, vielleicht, sondern sie könnten eventuell sogar reproduziert werden. Diese Diagnose, die ich in den Raum stelle, soll aber eben nicht dazu dienen, die Reformbemühungen der Synode zu diskreditieren. Vielmehr fordert sie uns dazu heraus, achtsam zu sein für die blinden Flecken und Ausschlüsse, die sich in jedes Arrangement von Teilhabe und Repräsentation unweigerlich einschreiben. Die kritische Perspektive des Dissens macht deutlich, dass kein Reformvorschlag eine endgültige Lösung bereithalten wird, die frei von Ausschlüssen ist. Doch macht uns diese kritische Perspektive nicht handlungsunfähig. Die Perspektive des Dissens lässt sich nicht in eine stabile Institution übersetzen, habe ich argumentiert, doch sie dispensiert uns nicht davon, um Teilhabe- und Repräsentationsstrukturen zu ringen, die eventuell weniger exklusiv, weniger asymmetrisch, weniger hierarchisch sind. Immer in dem Wissen, dass wir dabei scheitern werden. Wenn wir uns, wie es auf der Amazonas-Synode geschehen ist, gemeinsam auf den Weg zu ökologischer, sozialer und kirchlicher Gerechtigkeit machen, muss damit letztendlich immer mit einem Fragezeichen vorgegangen werden. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wo ist der Teil der Anteillosen auf diesem Weg? Welche Selbstverständlichkeiten müssen wir auf diesem Weg zuerst zu sehen beginnen und dann in Frage stellen? Und damit möchte ich zum Schluss kommen. Die Perspektive des Dissens trägt damit eine Unabgeschlossenheit in unser Bemühen um eine gerechtere Wirklichkeit ein. Und gerade diese Unabgeschlossenheit macht es uns vielleicht möglich, der Komplexität der Problemlagen gerecht zu werden, mit denen sich die Synode zugewandt hat. Wenn alles mit allem verbunden ist, können und dürfen wir nicht auf eindeutige und endgültige Lösungen hoffen. Ich freue mich auf die Diskussion.